Willkommen auf der Zielgeraden. Nächsten Sonntag können wir schon Ostern feiern. Jetzt ist es aber noch vorösterlich und der Bischof muss immer noch auf Süßigkeiten verzichten. Also selbst auferlegt, sie fasten immer noch, oder?
Ja, Schokolade, ja, mit den Keksen. Ich gebe es zu, das war schwieriger in diesem Jahr. Ist nicht immer leicht, alles
wissen wir. Ich bin sehr tapfer. Dann werde ich versuchen, heute so wenig wie möglich von Süßigkeiten zu sprechen. Bischof Christian Stäblein ist da. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und treu hält, ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Fällt es Ihnen eigentlich eher schwer, auf den Schokoriegel oder das Schoko-Osterei zu verzichten zwischendurch oder auf das Stück Kuchen am Nachmittag zur Kaffeezeit oder bei einem Termin? Also das Zwischendurch oder das Geregelte? Wobei fällt der Verzicht am schwersten jetzt beim Fasten?
Ja, das Zwischendurch ist schon schwerer. Ich ganz ehrlich sagen. Es steht so viel rum. Und wenn dann etwas besonders viel Energie gekostet hat, dann ist die Hand schnell am Keksteller. Wir hatten ja jetzt auch Landessynode miteinander und ich habe Bericht gehalten und das kostet natürlich auch Kraft und hinterher und dann liegen da so Riegel auf dem Tisch, die ganz liebe Synodenleitung für uns da hingelegt hat und ich,
was wird denn die erste Süßigkeit sein nach jetzt langer Zeit, die Sie zum Fastenbrechen essen werden?
Also im Blick auf die Schokolade, Fastenbrechen finde ich ein tolles Wort, was Sie dafür nehmen. Das ist ja irgendwie auch religionsübergreifend dann
ist
an
es
der
schon,
Stelle.
Ne?
Also ich denke, das ist dann nochmal doch ein Schokoei. Ich bin ja eher der die Schokolade gerne im Mund schmilzen lässt. Mhm. Also nicht abbeißen und kauen, sondern zergehen lassen. Das ist dann schon sehr schön. Mhm. Schokolade ist ja auch irgendwie eine Schöpfungsgabe, oder? Mhm. Also na, jetzt müssen wir einmal festhalten, sie ist teuer geworden. Meine Güte, ist Schokolade teuer geworden. Also wir reden über etwas, das wieder auf dem Weg zum Luxusgut ist. Ich sage das auch, bevor hier so soziale Schieflagen entstehen. Die Welt, das sieht man auch an der Schokolade, die Welt ist eine andere geworden.
Was für einen Eindruck haben Sie denn vom Koalitionsgebäck, vom Koalitionsvertrag, den unsere neue Regierung da gezimmert hat? Ist das so eine Schachtel Pralinen wie bei Forrest Gump? Man weiß nicht, was man bekommt. Oder doch schon so eine gut durchdachte Schwarzwälder Kirschtorte?
Vielleicht ist es eher so ein nüchterner Zuckerkuchen, würde ich sogar sagen. Also jedenfalls ist es doch eine ganz nüchterne Ansage und das gefällt mir eigentlich. Natürlich wünscht man sich immer das große Projekt und gleichzeitig denke ich, für einen Moment tut es uns allen gut, maßvoll zu gucken, was einfach dran ist und Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm. Es ist ja bei solchen Sachen oft so, dass der Weg vom Hosianna zum Kreuziget ihn sehr, sehr kurz ist. Also will sagen, wir projizieren all unsere Wünsche dann auf die oder den, der da kommt. Und dann hat er oder sie eigentlich schon verloren, bevor es losgeht oder gilt als gescheitert, schon gescheitert. Da fand ich auch den Umgang mit unserer letzten Regierung nicht fair.
Das stimmt, ja.
Das war ja eine größere Vision und aus dem Hosianna dazu ist ganz schnell ein das war nichts geworden. Es ist, glaube ich, unsere gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung, dass das miteinander gelingt.
Nun war die letzte Regierung aber auch nicht ganz unschuldig daran, in der Außenwirkung, dass das so entstanden ist. Versprochen war auch eine große Asylwende. Nun sind Sie sogar für die evangelische Kirche in ganz Deutschland der ernannte Flüchtlingspfarrer und kümmern sich mit einem Schwerpunkt um die Rechte geflüchteter Menschen. Wie schauen Sie auf weiterhin verstärkte Grenzkontrollen, das Abschieben bereits an der Grenze, die Erweiterung von Ländern als sichere Herkunftsländer und das Aussetzen des Familiennachzugs?
Ich nehme mal den letzten Punkt. Das ist doch sehr schwierig, wenn wir sagen, Familie bleibt getrennt. Das führt ja letztlich dazu, dass die Integration nicht stattfindet oder sehr erschwert wird. Dass Menschen sich dann eben auch, wenn sie so isoliert bleiben, radikalisieren. Ich meine, das ist zum Beispiel ein falscher Punkt, was das Streichen angeht. Und insgesamt würde ich aber sagen, ich warte jetzt erstmal. Es ist schwierig bei dem Thema, wenn es immer große Ankündigungen gibt und es ist aber dann gar nicht umsetzbar, weil wir ein Rechtsstaat sind an diesem Punkt. Und vielleicht ist es dann doch auch ganz gut, damit wir alle tatsächlich maßvoll bleiben. Ich will auch das andere hervorheben, das klare Bekenntnis zum Asylrecht, das im Koalitionsvertrag zu finden ist. Auch das Bekenntnis zur Offenheit und Einwanderung insgesamt, das hier festgehalten wird. Es geht ja am Ende darum, dass wir die Herausforderung der Zeit und die Probleme der Menschen ernst nehmen in jeder Hinsicht. Dazu gehört auch das legitime Bedürfnis nach Sicherheit in diesem Land und das Gefühl von Beheimatung. Und es ist wichtig, dass wir bei unserer Linie von Menschenwürde und Menschenrechten bleiben. Und schließlich, auch das muss man immer wieder sagen, Arbeitskräfte werden wir brauchen. Wann waren Sie das letzte Mal im Pflegeheim und haben gesehen, wer denn da tatsächlich arbeitet?
Absolut, kann ich Ihnen nur zustimmen. Jetzt so eine Tafel Rittersport als Nervennahrung, das wär's. Was ist eigentlich Ihre Lieblingssorte, Herr Bischof?
Also lieber Wittke, Sie machen das ja wirklich wahr mit der Ankündigung heute, über nicht so viel
nein,
über
nein, Süßes nein, nee, reden zu wollen. Eigentlich gar nicht.
Also Lieblingssorte Rittersport, puh, ich würde sagen Honigsalz, Mandel.
Ah, auch so ein bisschen was
ein bisschen
würziges Salz.
Ja. Salz gerne, aber auch einfach Nuss oder Marzipan. Also die Grünen, die Roten und Honigsalzmandel ist ja mit so einem Streifen Orange auf der Packung. Ne? Wir erkennen das ja an den Farben.
Ja, also mir läuft auch durchaus
interessant. Nur Sie haben das hier vorgeschlagen, dass wir heute nicht über Süßes reden.
Ja, stimmt. Ja, mache ich auch kaum. Apropos Sport. Ich habe Sie letzte Woche auf einem Foto gesehen mit einem meiner sportlichen Helden im Berliner Sport. Mit dem Basketballer Henning Harnisch von Alba Berlin. Flying Henning Harnisch, weil er so hochspringen konnte und durch die Luft zum Korb regelrecht gesegelt geflogen ist. Sie haben da auch mit anderen Sportlerinnen und Sportlern und Verantwortlichen für den Berliner Sport gesprochen, immer in Bezug auf Kirche und Religion und Glaube. Aber worum geht es da bei solchen Gesprächen überhaupt genau?
Also das will ich auch sagen, das war auch für mich toll mit Henning Harnisch. Das ist so...
Schon, oder?
Ja, wir sind ja ähnlich im Jahrgang sozusagen. Das heißt, als ich jung war, da war er eben dieser Spieler in meiner Klasse in Osnabrück. Ich bin ja auch ein Jahr in Osnabrück zur Schule gegangen. Da war die Schwester von, also der Bruder war auch in dieser Europameistermannschaft dann später. Ja. Christian Welp.
Ja, Christian Welp, natürlich.
Leider viel zu früh verstorben.
In der Tat. Der entscheidende Freiwürfe gemacht hat.
Der die entscheidenden Freiwürfe gemacht hat und eben Hanging Harnisch hieß er bei uns auch, weil er sich so an den Korbring hängen konnte. Ich bin ja viel zu klein für diesen Sport. Und Sie haben gefragt, also worum geht es bei solchen Diskussionen um die Überschneidungen, die Beziehungen. Also Sport als Bewegung, ich sag's mal so, ist auch eine Schöpfungsgabe, ähnlich wie Musik oder Kunst. Und die Freude am Bewegen, man kann ja einmal sagen, Leben ist Bewegung. Und die Freude an dem, was wir mit unseren Körpern können, das verbindet Religion und Sport. Und dann, wenn Sie sehen, wie Sport inszeniert wird, wie das aus Fansicht ist, wie viele religiöse Anteile in den Ritualen, Einlaufchöre, überhaupt große Chöre, die auf der Tribüne singen, wo wird so viel öffentlich gesungen, außer beim Sport? Also doch maximal noch in der Kirche. Es gibt ganz viel Überschneidung, wenn wir jetzt in den Bereich Fairness, Team Spirit, überhaupt Spirit an dieser Stelle schauen.
Das Zusammenstehen am Anfang.
Absolut. Aber auch wenn wir darauf gucken, was gefährdet die Schöpfungsgabe Sport, dann ist das wie überall im Leben. Geld, Wetten, Betrug, Doping. Es braucht immer auch eine Ethik des Sports, damit der nicht kaputt geht. Also wenn ich mal sage, Bewegen gehört zur, wir würden sagen, zur Anthropologie, also zu dem, was zum Menschen dazugehört, dazu, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und dann will ich nur einen letzten nennen, die Jugend der Welt, davon spricht der Sport ja immer. Und bei ihm, also beim Sport, findet man sie dann tatsächlich auch. Weltjugendtage macht und wünscht sich auch die Kirche. Menschen, junge Menschen, die Bewegung und ihre Wirksamkeit im Leben erfahren. Bewegung tut gut, damit beginnt es. Bewegung tut dem Leben gut. Haben Sie noch Fragen, worüber wir da so reden?
Ja, und Weihnachtslieder singen von Union fällt mir dazu bei Union
natürlich
ein, oder? Wie viele da dann immer wieder zusammenkommen. Ach toll, dass Sie, dass die Kirche sich damit mit auch beschäftigt. Ja, die Zusammenhänge kann ich durchaus nachvollziehen. Wir kommen zur Kirche auf der Torte, eine Kirsche auf der Torte. Wir kommen zur Bibelstelle für den heutigen Sonntag, der überhaupt, welche Überschrift trägt der Sonntag?
Wir haben Palmsonntag. Palmsonntag heißt, wir sind eine Woche vor Ostern, so beginnt die Karwoche, also die Woche, die am Freitag in den Karfreitag übergeht. Palmsonntag ist der Tag, der dieses Geschehen einläutet. Jesus zieht in Jerusalem ein. Und wir haben für diesen Sonntag wirklich viele spannende Texte aus der Bibel. Aber ich will doch die eine Geschichte lesen, die, das ist schon faszinierend, die einzige ist, die wir im Jahr in der Kirche zweimal lesen, also an zwei verschiedenen Sonntagen. Mhm. Ich lese aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach.
Palmsonntag also. Palmöl ist auch in Schokolade drin, ne? Es wird auch manchmal verarbeitet da drin, oder?
Ja, und besser wäre, wenn nicht.
Wenn nicht, ne? Also irgendwas ist da. So genau.
Vor allem um diese Schokobrotaufstrich geht es dann, glaube ich, auch immer. Dass, ich kenne viele, die sagen, ich will ohne Palmöl.
Ich bin da nicht so drin in der Ernährungswissenschaft. Aber Palmsonntag hat also wirklich mit Palmen zu tun. Das fällt mir immer wieder ein, wie ich im Religionsunterricht Bilder gemalt habe, wie Jesus da einzieht und ihm eben die Palmenzweige dahingelegt werden, damit alles schön weich ist und das Volk jubelt. Und jetzt erinnere ich auch, sie haben am Anfang schon, das haben sie schön schon einfließen lassen, hier Hosianna, vom Hosianna dann zum kreuzigt ihn, ist es nur ein kurzer Weg. Die Sprache finde ich immer ein bisschen schwierig. Also dann kommt mit einmal Lazarus da rein noch und so und dann verklärt. Also bei mir bleibt einfach nur hängen, okay, jetzt in diesem Moment, so kurz vor Ostern beziehungsweise kurz vor Karfreitag, da ist Jesus der Held, so der Erlöser, da jubeln ihm alle zu, aber das ändert sich so schnell. Wie konnte das passieren, dass es so schnell umschwenkt?
So ist es, und das, deswegen habe ich das vorhin schon einmal einfließen lassen. Ich glaube, das ist etwas, was wir sehr kennen, dieses ganz viel auf jemanden an Erwartungen drauf projizieren und es dann ganz schnell umschlagen.
Ja, gerade so Prominenten geht es ja auch so. Sie werden hochgelobt und hochgehoben, hochgejubelt heißt es, genau. Ja, genau.
Vom Hosianna zum Kreuz.
Und dann fallen gelassen.
Genau. Nun ist es hier nochmal anders, auch das will ich dann doch sagen, weil deswegen ist ja auch das mit dem und die Jünger verstehen es nicht und so, das gehört ja auch immer wieder dazu, weil die Erwartungen andere sind als die, die Jesus überhaupt erfüllen will am Ende. Also man erwartet den König, deswegen auch Hosianna, der König, der Retter Israels kommt. Und dann kommt als nächstes, das erzählt wird, aber er reitet auf einem Eselsfüllen. Also was würden wir von einem, also Eselsjungen, was würden wir von einem König erwarten? Er kommt, sagen wir mal, mit einem 4- oder mit einem 8-Spänner da eingeritten und einer großen Krone und wird mit Gewalt endlich mal dafür sorgen, dass jetzt hier Gerechtigkeit einzieht. Also ich meine das jetzt gar nicht abwehrend, sondern als legitime Vorstellung. Ich möchte doch, dass da ein Retter kommt, der durchsetzt, der endlich dafür sorgt, dass die sozialen Verwerfungen ausgeglichen werden, dass wir wieder gut miteinander leben, dass Frieden auf dieser Welt einzieht und zwar sofort am besten. Also alle diese Erwartungen, diese, wir nennen das dann ja auch so messianischen Erwartungen, ja, dass jemand am besten der Messias sein soll. Und hier ist nun diese Geschichte dafür, die Erwartungen an den Messias, das ist der von dem die Menschen sagen, es ist der Messias, und dann kommt er auf einem Eselsfüllen, also auf einem Lasttier, auf einem Tier, das nichts weiter ausdrückt an dieser Stelle als Demut, Zurückhaltung und einen anderen Weg als diese Welt. Ein Friedensfürst, der auf andere Weise mit Sanftmut, mit Barmherzigkeit diesen Weg geht und der dann aber, weil die Erwartungen so groß waren, weil man gedacht hat, nun tu was, als untätig, als der gar nichts schafft, als gar nichts erfüllt, nur den Leidensweg geht, überhaupt nur mit den Menschen mitleidet, das zwar sagt, dass dadurch das Leiden verwandelt wird, aber was sehen wir denn davon? Und daraus wird dann genau diese Ablehnung, die wir bis heute spüren. Ich glaube, kaum eine Geschichte meint so sehr, dass heute an der Stelle, deswegen wechseln und wandern die Zeiten ja auch in dem drin. Später haben die Jünger gesagt, dann haben sie es verstanden, weil er verherrlicht wurde. Der Text, deswegen sagen sie es so schwer zu verstehen, der wechselt ja ständig in den Zeitebenen und spricht schon mal vom Hinterher. Wir sind gewissermaßen immer auch die, die uns wünschten und danach sehnten, dass da einer kommt, der alles verändert und die dann auch wieder sagen, na, dann war es das ja doch nicht.
Sie haben da das schon beantwortet, wo ich dachte, so, oh, da will ich jetzt noch zwischenfragen, nämlich wenn Sie sagen, Jesus wollte das nicht, was wollte er denn dann eben mit Sanftmut und Barmherzigkeit regieren? Und wir oder das Volk dort wollte was anderes, die schnelle Lösung. Ist denn
und die große Lösung,
die große
auch der Gerechtigkeit
Lösung.
Und wenn es sein muss mit Gewalt, aber jedenfalls etwas, was wir sehen, was sich ändert. Was wollte Jesus? Immer ein bisschen schwierig, finde ich, diese Frage mit dem subjektiven Willen, aber das, was er gesagt hat, ist ja ganz klar, in ihm bricht das Reich Gottes an, aber eben auf einem anderen Wege über Vergeben und Verzeihen. Sie haben ja gefragt, wann lesen wir denn die Stelle noch?
Ja, genau.
Ja, also und deswegen will ich das an dieser Stelle gerne einfließen, das ist am ersten Advent. Mhm. Ja, am ersten Advent erzählen wir auch die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem und dann, und das sitzt doch jedenfalls bei mir ganz tief, und dann singen wir dieses Lied von Macht hoch die Tür und da heißt es dann da drin, sein Zepter ist Barmherzigkeit, ja, sein Gefährt ist Sanftmütigkeit. Also dieser andere Weg, der ist der, den Gott in diesem angelegt hat, weil es der Weg ist, ich würde sogar sagen, der einzige, der diese Welt tatsächlich verändert. Alle anderen Macht- und Gewaltspiele treiben am Ende auch nur wieder in die alte Form dieser Welt hinein. Dieses ist der Weg, der tatsächlich verändert und der durch das hindurchträgt, was dann am Ende kommt. Hosianna, kreuziget ihn. Und ganz am Ende dieser Woche steht das Bekenntnis und das Erfahren der Auferstehung.
Wenn es immer wieder um die Frage geht, was glauben wir, was glaube ich, das ist das, wo ich wirklich sagen kann, daran glaube ich. Ich glaube daran, dass Sanftmut und Barmherzigkeit, dass das der Weg ist. Und ich frage mich dann aber auch, gerade in der heutigen und in der jetzigen Zeit, warum scheint es dann doch immer wieder auch nicht zu funktionieren? Warum ist es so schwierig? Warum kommt es nicht an? Warum kann es sich nicht jetzt schon durchsetzen? Ich bleibe dabei, ich glaube da nach wie vor fest dran. Aber manchmal muss ich auch sagen, fällt mir das schwer, das durchzuhalten.
Genau. Der Glaube daran, auch die Erneuerung, auch die Ermutigung wird eben immer wieder in uns hineingepflanzt. Auch dafür gehen wir durch diese Woche, um genau durch diesen Weg, den Sie jetzt beschrieben haben, auch der tiefsten Verzweiflung, die Jesus eben kennt, nochmal mit durchzugehen. Und ich will dann wenigstens für mich eine Frage beantworten, warum genau dieser Text zweimal im Jahr oder diese Geschichte, es ist dann am ersten Advent aus dem anderen Evangelium. Warum diese Geschichte? Weil darin die große Sehnsucht steckt und die Grundfrage unseres Glaubens, die Sie nochmal gestellt haben. Wie zieht Jesus bei uns ein? Komm in unser Herz.
Es gibt an dieser Stelle keine Auflösung. Ich würde mir sie so sehr wünschen. Oder würden Sie sagen, doch, es gibt eine Auflösung?
Nein, es gibt, also ich werde jetzt hier keine Auflösung machen. Es bleibt der Ruf und das Glück der Erfahrung, dass er in unserem Herzen einzieht, genauso, indem er im Leiden mit dabei ist.
Um nochmal auf den Koalitionsvertrag zurückzukommen. Ich meine, ich verstehe ja, dass die Opposition den Vertrag in Bausch und Bogen schlecht machen muss. Und ich habe ja selbst auch an der einen oder anderen Stelle Bedenken und Zweifel. Aber ich finde auch, dass man denen auch erstmal eine Chance geben sollte, sich zu beweisen. Es ist ja wie bei süßer Schokolade im Mix mit Salz. Es gibt ja mittlerweile auch Sorten, wenn man denen nicht mal eine Chance gibt und sie ausprobiert, dann entgeht einem richtig schöner Genuss. Also meine Fürbitte richtet sich somit an, ja, irgendwie an unsere Geduld, unser Zutrauen und an die Kraft und das Geschick aller Menschen in unserer Regierung und auch der Opposition, die ja doch letztlich alle nur das Beste für unser Land möchten. Die Fürbitte.
Gott, wir bitten dich, zieh bei uns ein, verwandle unser Herz, die Angst in Zuversicht, die Wut in Zutrauen, verwandle unseren Blick auf die Welt und auch auf die Menschen um uns. Gott, wir bitten dich für unsere Gemeinschaft, unser Miteinander, für alle, die sich da engagieren, dass wir einander hören in den verschiedenen Überzeugungen und dabei füreinander da sind. Die Verantwortung für diese Welt und für das, was kommt, können wir nicht abschieben. Sie verbindet uns. Und auch, dass wir unser Tun und auch unser Irren und Fehlgehen in deine Hände legen. Schenk uns Kraft zu neuer Zuversicht. Gott, sei bei den Kranken, bei denen ohne Hoffnung. Lass uns vertrauen, dass du gerade da bist. Du, der du das Leiden kennst am eigenen Leib. Und Gott, schenke Hoffnung im Schmerz. Du gehst da durch und nimmst mit, nimmst uns damit. So blicken wir in diese Woche und hoffen auf dein Kommen.
Amen. Die Osterferien sind gestartet und wer eine Reise tut, der kann nicht nur was erleben, sondern der deckt sich auch immer mit Proviant ein. Also meine Kinder und ich, wir haben auf jeden Fall bei solchen Reisen dann immer süßes oder auch süß-saures Gummizeug dabei, so Apfelringe und sowas. Was aber noch viel wichtiger ist, noch schöner ist, auch wenn es nicht das Prädikat süß und erst recht nicht süßlich bekommt, das ist der Segen, gerne auch als Reisesegen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ist für Sie, Herr Bischof, diese Woche vor Ostern nochmal irgendwie auch was ganz Besonderes in der Passionszeit? Also ich meine jetzt nicht so, dass Sie viele Osterpredigten vorbereiten müssen, sondern so spirituell, geistlich. Ist das nochmal was Besonderes oder wie jede andere Woche auch in der Passionszeit?
Zum Karfreitag hin. Es ist was ganz Besonderes diese Woche. Die tiefen Geschichten von Verrat und Schmerz, die wir in dieser Woche hören. Jesu flehen, dass der Kelch an ihm vorübergeht, als er allein im Garten Gethsemane nochmal betet. Dann der Weg ans Kreuz, dieser letzte Weg, aus dem dann, wir gehen auf Ostern dann eben auch zu, wieder Neues entsteht. Darin bildet sich ja in all diesen Geschichten unser Leben mit ab. Und diese Karwoche als das Bedenken der Passion, des Leidens, als der Ort, wo Gott uns im Leben besonders nahe kommt. Ich finde, das ist etwas gerade auch für unser Miteinander und unsere Gesellschaft sehr Wichtiges, das Leiden nicht verdrängen, sondern an dieser Stelle tatsächlich anschauen und damit wieder den Blick frei bekommen für das, was uns Menschen ausmacht und wie aus dieser Schwäche auch Kraft werden kann.
Ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen wahrscheinlich auch gefällt mir diese Woche nicht so gut, weil ich dann doch eher besser bin im Leiden verdrängen, weil bei einem Leid, was wir eh schon um uns herum tagtäglich so erleben, jetzt noch in der Karwoche dann auch noch im Rückblick auf die biblische Geschichte auch nochmal das Leiden da mitzubekommen, das ist ja ist auch schon irgendwie anstrengend. Also wir sehen uns ja nächste Woche schneller wieder als sonst, nämlich dann am Karfreitag, keiner meiner Lieblingstage, weil da ist ja auch noch auf offiziell Tanzverbot auch noch, was ich nachvollziehen kann, aber eben, ist nicht sehr freudvoll.
Nee, ich nehme mal das Wort anstrengend auf, das ist richtig. Diese Form, auf das Leiden zu schauen, die kostet auch Mühe und Arbeit, aber ich denke mal, so ist das Leben. Und der Glaube, man käme daran vorbei, ist ja nur etwas, was dann, wenn es soweit ist, wenn das Leid auch bei einem selber richtig da ist, dazu führt, total hilflos zu sein. Also natürlich ist das auch anstrengend, das ist gar keine Frage, aber es gibt nur den Weg dadurch.
Jetzt wollte ich Sie so ein bisschen kitzeln mit meinen vielen Anspielungen zu Süßigkeiten.
Süße, ne? Ich habe schon gewartet.
Ich merke eigentlich, dass ich jetzt mehr Süßigkeiten brauche, glaube ich, für die kommende Woche. Okay. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so ausgeht. Aber ich wünsche Ihnen, wir wünschen auch Ihnen eine gute, kann man sagen, na, Sie finden da die besseren Worte, eine schöne Karwoche?
Auch das kann man sagen, aber ich denke, eine gesegnete, das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall.